Also Ausgrenzung und Spott. Unser heutiges Thema ist eins der Themen, das sich die Jugend gewünscht hat. Und ich kann das auch gut verstehen, denn gerade in der Jugend und im Heranwachsen fangen wir an, uns Gruppen außerhalb der Familie zu suchen, zu denen wir dazugehören wollen. Und dieses Suchen ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Aber das Thema Ausgrenzung ist mit dem Heranwachsenwerden nicht erledigt, sondern es beschäftigt uns unser Leben lang. Im Duden finden wir zur Ausgrenzung Begriffe wie an den Rand drängen, ausschließen oder gar ächten. In Wikipedia wird Ausgrenzung mit Exklusion benannt und dazu ausgeführt, der Begriff bedeutet wörtlich Ausschluss oder auch Ausgrenzung. Er beschreibt in der Bildungssprache den Umstand, dass jemand von einem Vorhaben oder einer Versammlung, von einer Gruppenzugehörigkeit oder aus einer gesellschaftlichen Zusammenhänge ausgeschlossen wird. Das geschieht in der Regel gegen den Willen des Ausgeschlossenen und aus unterschiedlichen Gründen. Die daran Beteiligten möchten oft aus Gründen des Herrschafts- und Machterhalts, aus Misstrauen oder aus anderen Reputationsgründen unter sich, das heißt exklusiv bleiben, womit eine gewisse Abwertung bis hin zur Diskriminierung derer einhergeht, die ausgeschlossen werden. Der Gegenbegriff dazu ist die Inklusion. Soweit die Erklärung in Wikipedia. Ausgrenzung findet auf vielen Ebenen statt, in großem und in kleinem Maße. Ich kann in der Schule von bestimmten Gruppen ausgeschlossen werden oder sogar von der ganzen Klasse. Ich kann auf der Arbeit von Kollegen ausgegrenzt werden oder auch von Vorgesetzten. Oft passiert das in dem Bereich unterschwellig, in dem notwendige Informationen vorenthalten werden. Ausgrenzung findet für einzelne Personen oder auch für ganze Gruppen statt. Das nennt man dann Diskriminierung. Egal wie, es heißt immer, wir ja, aber du nicht. Die Gründe können Merkmale wie dunkle Haut oder Haare sein oder sie sind völlig willkürlich und nicht zu benennen. Ausgegrenzt werden hat aber egal wo und wie eines gemeinsam. Es verletzt. Wer ausgegrenzt wird, fühlt sich alles andere als gut damit. Wichtig ist auch, dass Ausgrenzung immer zwei Seiten hat. Es gibt eine Person oder Gruppe, die ausgegrenzt wird. Und es gibt eine Person oder Gruppe, die ausgrenzt. Wenn wir darüber nachdenken, müssen wir wohl zugeben, dass wir alle schon mal auf der einen oder anderen Seite standen. Allein vom Gefühl her würden wir jetzt wohl alle sagen, dass Ausgrenzung grundsätzlich falsch ist und von Gott verurteilt wird. Schauen wir mal, ob Gottes Wort das so wiedergibt. Im Alten Testament gibt Gott den Israeliten eine Vielzahl von Anweisungen zu unreinen Tieren, aber auch zu verunreinigten Menschen, von denen sich die anderen vorübergehend fernhalten sollten. In 3. Mose 11, Vers 27 bis 28 sagt Gott, auch alles, was auf seinen Tatzen geht unter den Vierfüßlern, soll für euch unrein sein. Jeder, der ihr Aas anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und wer ihr Aas aufhebt, der soll seine Kleider waschen und bleibt unrein bis zum Abend. Unrein sollen sie für euch sein. In Hiob 1, Vers 8 sagt Gott über Hiob, denn seinesgleichen gibt es auch nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und in Sprüche 13, Vers 14, die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Wir sind also aufgerufen, das Böse und die Fallstricke des Todes zu meiden, also aus unserem Leben auszugrenzen. In Sprüche 1, Vers 15 sagt Gott uns der Herr in Bezug auf diejenigen, die losziehen, um Böses zu tun. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Im Neuen Testament geht es ebenso weiter. In Epheser 5, Vers 11 steht, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. In Römer 16, Vers 17 heißt es, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken. im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Es gibt zudem Anweisungen, wie wir mit standhaften Sündern in der Gemeinde umgehen und sie ausschließen sollen, um sie zur Umkehr zu bewegen. Dann ist das ja gar nicht so grundsätzlich, wie wir dachten. Gott fordert uns sogar dazu auf, Personen auszugrenzen oder vor allem uns selbst auszugrenzen. Ausgrenzung ist das Gegenteil von Gemeinschaft. Der erste Bruch der perfekten Gemeinschaft geschah beim Sündenfall und dieser hatte auch die erste Ausgrenzung zur Folge. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen und konnten nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott leben. Erst durch das Blut Christi wurde es für die Menschen wieder möglich, in die Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren. Wo liegt also der Schlüssel zur Unterscheidung, was gute und gerechte Ausgrenzung ist und was nicht? Ich möchte die weitere Bearbeitung dieser Frage wie folgt unterteilen. Einmal gerechtes Ausgrenzen, das Gott befürwortet. Dann ungerechtes Ausgrenzen, die Sünde ist. Die Frage, wie gehe ich mit Ausgrenzung, Mobbing und Spott um? Und Kraft finden in der besten Gemeinschaft. Gerechtes Ausgrenzen, das Gott befürwortet. Der Maßstab, den wir andenken müssen, ist die Sünde. Im Alten Testament sind die Reinheitsgebote an die Israeliten ein Bild auf die Sünde. Alle Aufforderungen im Alten oder Neuen Testament, sich von etwas oder jemandem fernzuhalten, stehen in Verbindung mit der Sünde. Unser Herr will uns bewahren vor den Gefahren und Folgen der Sünde und ruft uns deshalb dazu auf, ihre Gemeinschaft zu meiden. Ausgrenzung in der Gemeinde hat immer damit zu tun, die Gemeinde selbst vor den Einflüssen der Sünde zu schützen oder ein Mitglied der Gemeinde von seinem sündigen Weg zurückzurufen. Ausgrenzung erfolgt hier in Liebe. Wie kriegen wir es aber hin, die Sünde auszugrenzen und den Sündern gleichzeitig die Liebe Gottes zu zeigen? Ich will dazu noch einmal Sprüche 1, Vers 15 aufgreifen. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Und auch nochmal Epheser 5, Vers 11. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Es geht also um die Werke und nicht um die Menschen. Es geht darum, Ja zu dem Sünder zu sagen, aber ein klares Nein für seine Sünde zu haben. Ich muss immer wieder darüber staunen, mit welcher Weisheit und Liebe Jesus der Frau aus Samaria am Brunnen begegnet. Die Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern. Diese Frau hatte mit Sicherheit noch dazu einen schlechten Ruf, denn sie hatte schon den sechsten Mann, ohne verheiratet zu sein. Jesus wirft der Frau nicht ihre Sünde vor, sondern er bringt sie dazu, dass sie ihren Zustand selbst erkennt. Diese Frau erlebte, dass sie nicht abgelehnt wird, sondern dass der Herr sich ihr zuwendet. Ich denke, Römer 5, Vers 8 macht noch einmal deutlich, worum es geht. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat den Menschen wegen der Sünde aus der Gemeinschaft mit ihm ausgeschlossen. Wegen seiner Liebe hat er ihm jedoch mit dem unfassbaren Opfer seines Sohnes die Hand gereicht, in seine Gemeinschaft zurückzukehren. Wir dürfen diese Gemeinschaft schon jetzt erleben. Ich möchte an dieser Stelle aber auch alle noch einmal eindringlich warnen. Es ist äußerst gefährlich und kann schnell zum Fall führen, wenn wir uns viel in Gemeinschaft mit Sündern aufhalten, ihre Gesellschaft lieben und in der Meinung sind, ich muss ja nicht deren Sünde mitmachen. Wie schnell reißt uns der Strudel der Sünde mit? Ungerechte Ausgrenzung, die Sünde ist. Wenn eine Ausgrenzung nicht in Liebe erfolgt, wenn sie nicht die genannten Ziele einer gerechten Ausgrenzung verfolgt, sondern eher der Definition in Wikipedia entspricht und aus Gründen des Herrschafts- und Machtserhalts, aus Misstrauen oder aus anderen Reputationsgründen erfolgt, ist es Sünde. Wir können schnell dazu kommen, jemanden auszugrenzen, ohne dass es uns bewusst ist. Manchmal reicht es doch, wenn ich gerade auf jemanden keine Lust habe. Wenn mir jemand zu anstrengend und zu umständlich ist, dann kann Ausgrenzung sogar innerhalb der Familie erfolgen. Ich habe 10 Geschwister, ich weiß, wovon ich rede. Gott sagt uns in Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Manchmal vergessen wir dieses Gebot nicht nur, sondern gehen noch weiter und achten jemand gar nicht. Das ist nicht gut. Schau in dein Herz und bitte Gott, dir den Spiegel vorzuhalten. Und wenn du feststellst, dass das bei dir so ist, dann bitte Gott um Vergebung und um Veränderung. Wie gehe ich mit Ausgrenzung, Mobbing und Spott um? Schwenken wir mal um auf die andere Seite. Wie ist es, wenn wir ausgegrenzt werden, wenn wir abgelehnt werden, wenn man sich über uns oder unseren Glauben lustig macht und verspottet? Wenn wir aufgrund unserer Abstammung diskriminiert werden, ist das schon hart. Ich musste als Jugendlicher oder auch als Erwachsener immer wieder erfahren, wie sich das anfühlt. Du kommst hier nicht rein, war ein Spruch, den ich öfter hören musste. Allerdings war das nicht ganz so schlimm, weil ich war nicht allein und ja, in der Gemeinschaft konnte man das halt besser ertragen. In den letzten 2 Jahren ist eine Form der Ausgrenzung aufgetreten, die lange weg war. Ungeimpfte wurden als ganze Gruppe von Medien und Staat als Schuldige für den Fortgang der Pandemie auserkoren und als Dumme und Querdenker diffamiert. Und jeder Versuch, sich zu wehren oder zu erklären, wurde nur noch als weiterer Grund gesehen, sich von ihnen zu distanzieren. Ich hoffe innigst, dass die entstandenen Gräben und Ablehnung auf beiden Seiten wieder begradigt werden können. Aber am schlimmsten ist es, wenn wir persönlich abgelehnt werden. Wenn aus einem nichtigen Grund oder ganz ohne Grund oder aufgrund von Lügen Menschen nichts mit uns zu tun haben wollen. Wenn wir in Schubladen gepackt werden, in die wir nicht gehören. Wenn sich die ganze Klasse gegen dich verschwört, wenn du auf dem Schulhof alleine dastehst, wenn nur auf Fehler von dir gewartet wird. Es war früher schon hart, im Schulalltag zu bestehen. Heute, in Zeiten von Multimedia, ist es noch viel härter. Zunächst mal möchte ich euch sagen, dass Jesus ganz genau weiß, wie sich das anfühlt. Wenn ihr mit eurer Traurigkeit zu ihm kommt, dann hört er nicht nur zu, sondern er kann aus eigener Erfahrung mitfühlen, wie es euch geht. Im Markus-Evangelium lesen wir im Kapitel 15, nachdem die Volksmenge für ihn, den Unschuldigen, den Tod gefordert hatte, folgendes. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihn einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knien und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Dann weiter ab Vers 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Ja, unser Herr weiß, was es bedeutet, verspottet und verhöhnt zu werden. Und daher der erste Grundsatz, bei Jesus findest du Trost. Jesus kann dich verstehen. Interessant ist zu schauen, was Gott in seinem Wort über Menschen sagt, die spotten. Spotten ist nicht nur ein Lästern gegen Gott, spotten ist auch Übermut gegen Gottes Weisungen und Gebote. Spotten ist auch, sich über den vermeintlich Schwachen zu erheben und über den zu lästern, der Gott nachfolgt. In den Sprüchen findet sich eine Vielzahl an Aussagen über Spötter. In Sprüche 21, Vers 24 heißt es, ein übermütiger und vermessener Mensch, Spötter wird er genannt, handelt in frevelhaftem Übermut. Immer wieder lesen wir, dass ein Spötter das Gegenteil von einem Weisen ist. Sprüche 13, Vers 1, ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters. Ein Spötter hört nicht mehr aufs Schelten. In Sprüche 1, Vers 22, wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihre Toren Erkenntnis hassen? Was sollte es uns eigentlich interessieren, was jemand sagt, dessen Handeln von Gott so beurteilt wird? Warum sollte ich die Gemeinschaft mit jemandem suchen, der so ein Urteil bekommt? Jetzt könnte ich sagen, ja, aber ich muss mich doch verteidigen. Ich muss mich doch rechtfertigen. Ich kann mir das doch nicht gefallen lassen. Wisst ihr, was Gott dazu sagt? Sprüche 9, Vers 7 und 8. Wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung. Und wer einen Gesetzlosen zurechtweist, der holt sich Schmach. Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Sprüche 15, Vers 12. Der Spötter liebt es nicht, wenn man ihn zurechtweist. Darum geht er nicht zu den Weisen. Es lohnt sich also gar nicht, auf Spott einzugehen. Vielmehr sollten wir, wenn wir verspottet oder ausgegrenzt werden, auf den Herrn schauen. Wir sollten für den, der uns ablehnt, der Gerüchte über uns aufbringt oder uns auslacht und verspottet, für den sollten wir bitten, dass der Herr diesen Menschen erkennen und umkehren lässt. Wir sollten um Weisheit und Liebe bitten und dem Herrn sagen, wie schwer uns das fällt. Der Herr wird uns das nicht vorenthalten. Gott zeigt uns Sprüche 29, Vers 8 noch zwei gegenseitige Seiten auf. Spötter versetzen eine Stadt in Aufruhr, die Weisen aber wenden den Zorn ab. Daher der zweite Grundsatz: Handelt weise und in Liebe. Zuletzt: Kraft finden in der besten Gemeinschaft. Ich habe euch vorhin schon gesagt, dass der Herr Jesus genau versteht und mitfühlt, wie es euch geht, wenn ihr ausgegrenzt oder verspottet werdet. Aber es ist noch viel mehr. In Apostelgeschichte 9, ab Vers 3, lesen wir über Paulus auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen zu jagen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Christen verfolgen ist wie Jesus verfolgen. In Johannes 15, Vers 20 sagt Jesus: Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Wenn jemand über euren Glauben lästert, dann lästert er über Jesus. Wenn jemand euch ausgrenzt, so grenzt er ein Kind Gottes aus. Wenn ihr das nächste Mal in so einer Situation seid, haltet euch im Stillen vor Augen, mit wem euer Gegenüber sich gerade anlegt. Wenn ein kleines Kind geärgert wird, läuft es in die Arme seiner Mutter oder seines Vaters. Wir sollten daher auch in die Arme unseres himmlischen Vaters laufen. Gott sagt uns als Gemeinde aber noch etwas. In 2. Korinther 1, Vers 14 heißt es: Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und in Thessalonicher 5, Vers 14: Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Lasst uns aufeinander Acht geben. Wenn die Kinder und die Jugendlichen in der Schule unter Druck stehen, steht ihnen bei und macht ihnen Mut. Ihr Kinder und Jugendlichen seid ausgerufen, um Hilfe zu bitten, um Gespräche, um Gebet, um Rat, wenn ihr Spott und Ausgrenzung erlebt. Nur Mut, wir kennen das. Und zum Abschluss, das gilt nicht nur für die Kinder und Jugendlichen. Amen.